Ja, liebe Geschwister, es ist eine Freude, hier zu sein. Das allererste Mal für mich. Das ist immer so eine Frage, was einen denn erwartet. Und ich bin froh, dass mich fröhliche und wache Menschen erwartet haben. Es ist schön, hier zu sein. Es ist schön, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Dazu möchte ich gleich kommen. Bevor ich Gottes Wort mit uns gemeinsam lese und auch dazu dann die Predigt bringe, würde ich gerne noch beten. Wenn ihr mag, ja, steht gerne auf. Gütiger und barmherziger Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke dafür, dass du dein Wort nicht einfach so vom Himmel herabfallen lassen hast, sondern dass es in Zeit und Raum in der Geschichte entstanden ist durch Generationen, über Hunderte und Tausende von Jahren. Wir danken dir dafür, dass es darauf hinweist, dass du das Größte in der Geschichte vollbracht hast in deinem Sohn. Und dass wir heute noch darauf zurückblicken und darüber staunen dürfen. Ja, und so bitten wir dich, bei all dem, was unsere Herzen schwer gemacht hat in der letzten Woche, was sie vielleicht träge gemacht hat, was unsere Gedanken weg von dir hingelenkt hat, das nimm doch, Herr, und lass dein Wort durchkommen. Lass es unsere Herzen erfüllen, uns Freude bereiten und auch die ermahnen, die es nötig haben. Amen. Amen. Ich habe heute einen etwas längeren Predigttext ausgewählt. Ich weiß nicht, was so bei euch üblich ist, welche Länge, welche Abschnitte so. Ich weiß, Prediger sind da wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Und als ich von Benjamin hörte, dass die meisten gerade bei euch oder eine Reihe durchs Neue Testament ist, dachte ich, dann mache ich mal was aus dem Alten mit euch. Und ein Teil davon, ein Großteil ist nämlich schon gelesen worden aus 1. Samuel Kapitel 4. Die heutige Predigt würde ich so überschreiben. Gott unterwirft sich menschlichen Vorstellungen nicht. Das ist das Thema. Gott unterwirft sich menschlichen Vorstellungen nicht. Das Ganze wollen wir in 5 Abschnitten uns angucken. Und den ersten haben wir schon gemeinsam gelesen. Ich möchte auch sagen, was mich an diesem Abschnitt vielleicht fasziniert vorab. Gott ist dabei im Mittelpunkt. Gott ist aber nicht in der Form im Mittelpunkt, dass er schon Gestalt annimmt und wie in Christus durch diese Welt geht, sondern das wird immer durch die Bundeslade symbolisiert. Und das ist ganz, ganz eng verzahnt, Gottes Gegenwart mit der Bundeslade. Hier im Alten Testament generell, aber hier besonders. Da kommt das hervor. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass wir am Ende des 4. Kapitels den Satz lesen, als diese Frau das Kind gebiert, dass sie ihm den Namen Ikabod gibt und sie betonen dabei, oder dieser Text betont, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Also da sieht man schon diese enge Verzahnung. Und das fasziniert mich, dass Gott hier an dieser Stelle, wie auch im Folgenden, symbolisch gegenwärtig ist und im Mittelpunkt ist und der Hauptcharakter all dessen. Er bestimmt das Handeln. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das Ganze tut er völlig ruhig, ohne zu sprechen. Er spricht nicht ein Wort an der Stelle. Und an diesen Punkten, da ist es dann umso spannender hinzugucken, was tut er denn? Ich möchte zum ersten Punkt kommen, der das 4. Kapitel umfasst. Der erste Punkt der Predigt ist, Gott ist kein Glücksbringer und er ist für uns nicht zu kontrollieren. Er handelt souverän. Unser Text spricht in eine Situation rein, in der Israel seit 40 Jahren jetzt unter der Herrschaft der Philister geknechtet ist. Das war eine schwere Zeit für das Volk. Sie hatten weder einen König, noch waren sie unabhängig. Ja, wahrscheinlich mussten sie Abgaben entrichten. Die Philister konnten im Grunde machen, was sie wollten. Das ist die eine Sicht, die politische. Die religiöse Sicht auf der anderen Seite, auf dieses Volk, ist, dass sie einen Gottesdienst haben, der kein echter Gottesdienst ist. Also geistlich gesehen sind die bankrott. Das wird vor allen Dingen deutlich dadurch, dass der Priester Eli mit seinen Söhnen nicht richtig umgeht. Diese Söhne sind gottlos und handeln am Gottesdienst völlig falsch. Sie nehmen sich, was sie wollen, sie überschreiten jegliche Grenzen. Eigentlich kann man das schon vorher sehen, dass die Weichen in ihrem Leben von vornherein falsch gestellt sind, nämlich an ihren Namen. Das sind ägyptische Namen. Und wenn man in Israel nun ägyptische Namen vergibt, ja, dann ist das ja irgendwie schon ein Statement, würden wir heute sagen. Ne? Das macht man ja nicht einfach so. Da löst man sich ja schon so ein bisschen von der Tradition, die man im Volk hatte. Ja, und so war von Anfang an vorgezeichnet, könnte man fast sagen, ja, schon in diesem Leben, dass diese Männer einen gottlosen Weg gehen. Das, was jetzt hier in unserem Text passiert, ist Folgendes. Israel möchte sich politisch endlich unabhängig machen. Sie suchen jetzt die Konfrontation mit den Philistern. Und sie bauen ein Heer auf, so wie man das dann macht, ja, und dann stehen sich die Fronten gegenüber und es kommt zur ersten Schlacht und Israel merkt, wir haben hier keine Chance. Es sterben Leute. Jetzt kommen die auf die Idee, naja, in unserer Geschichte war es doch so, dass wir oft große Schlachten gewonnen haben, wo wir eigentlich gar keine Chance hatten, wenn Gott gegenwärtig war durch die Bundeslade. Also da gibt es so ein Beispiel, als sie das Land erobert haben, das sehr eindrucksvoll ist. Sie hatten ja weder Belagerungswaffen mit noch sonst was. Dass die Lade dazu führte, dass die mächtigsten Mauern der Stadt Jericho eingestürzt sind in der damaligen Zeit, nur weil die Lade Gottes, so wie Gott es vorgeschrieben hat, um die Stadt ging, getragen von den Priestern. Und das hat zu einem großen Sieg geführt und war letzten Endes der Türöffner militärisch gesehen, um in das Land reinzukommen, richtig, wenn sie an dieser Stadt vorbei waren. Ja, und so etwas Ähnliches erhoffen sich jetzt auch, dass sie im Grunde nur durch die Gegenwart der Bundeslade jetzt auf einmal die Schlachten gewinnen können. Das, was vorher war, dass ihre Gottesdienste Gott überhaupt nicht gefällig waren, dass sie geistlich auf Abwägen sind, das scheinen die vollkommen zu ignorieren. Sie glauben, sie könnten hier über Gott verfügen, in einer gewissen Art und Weise. Ja, das Resultat ist, Gott lässt sein Volk mit einer Niederlage zurück und das Priesterhaus liegt endgültig in Trümmern. Gott ist bereit, hier sich vom Gottesdienst zu trennen und zu sagen, der findet jetzt nicht mehr statt für eine gewisse Zeit. Jetzt kann man auf das Alte Testament zurückblicken und sagen, ja, dumm Wahnsinn, ne? Und man kann da mit Verachtung drauf gucken und sagen, dass ja gut, dass wir da anders sind. Und gut, dass man aus der Geschichte gelernt hat. Das Neue Testament macht uns aber deutlich, dass diese Geschichte nicht aus dem Grund aufgeschrieben wurde, damit wir uns da hinstellen können und sagen können, naja, da sind wir aber besser, ne? Sondern sie sind eine Warnung für uns. Es wird zum Beispiel, macht Paulus das den Römern deutlich, in Römer 15, Vers 4 oder in 1. Korinther 10, Vers 11 macht er denen das deutlich. Also das Alte Testament erzählt uns diese Ereignisse, um uns zu warnen, nicht die gleichen Fehler zu machen wie das Volk. Ja, heute besteht auch die Gefahr, dass man vielleicht Gott in ähnlicher Art und Weise behandelt, wie das Volk das hier tut. Man kann sich sehr in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit, ich spreche zu Leuten, die in Deutschland leben, in einem der wohlhabendsten Länder, nicht nur der Welt, sondern wahrscheinlich aller Zeiten. Wir haben einen ungeahnten Wohlstand erreicht, von dem Rom und Babylon weit entfernt waren und Annehmlichkeiten. Da kann man es sich ja einfach machen und sagen, wozu brauche ich da noch einen Gott? Und einige finden dann die Antwort so, dass sie sagen, eigentlich brauche ich den ja gar nicht. Ich habe doch alles. Gesundheit, Wohlstand, bin abgesichert im Leben. Und da kann man dann sagen, eigentlich ist Gott da nebensächlich höchstens. Aber dann trifft man doch auf Lebenssituationen, die uns alle nicht erspart bleiben, vielleicht dem einen oder anderen bisher schon. Dann ist das gut. Ja, ich will gar nicht sagen, dass man es immer schwer haben muss im Leben. Es ist gut, wenn wir es nicht immer schwer haben. Aber da kommen doch Situationen, da merken wir, da haben wir es nicht mehr in der Hand. Und dann kommt man vielleicht in eine ähnliche Situation wie das Volk hier und sagt, jetzt holen wir Gott mal wieder raus. Jetzt muss er einspringen, wie so eine Art Glücksbringer. Jetzt bin ich in eine Situation reingekommen, da ist er mir nützlich. Da kann ich ihn gebrauchen. Wie so ein Gegenstand, den man jahrelang in der Garage hatte, und jetzt vielleicht so eine Rohrpumpenzange und wenn dann das Wasser leckt, sie rausholt, um es wieder zu richten. Ja, man kann auch anders denken, ne? Man kann das auch andersrum sehen und sagen, ist dann vielleicht die bisschen frommere Variante. Man kann sagen, mir geht es gut, weil ich Gott habe. So nach dem Motto, Gott dient hier die ganze Zeit meinem Wohlstand und meinen Zielen. Und Gott ist ein Glücksbringer, den lasse ich gar nicht mehr aus der Tasche. Eigentlich geht es mir nicht darum, eine lebendige Beziehung zu diesem Gott zu haben, sondern mir geht es darum, dass Gott schön meine Sicherheit und meinen Lebensentwurf, den ich mir hier so zurechtgemacht habe, den unterstützt. Und auch da ist Gott völlig falsch behandelt. Da ist es nämlich so, dass wir Gott dann ja irgendwie abwerten. Er muss uns dienen. Er ist uns untergeordnet in diesem Denken. Ja, dann ist man vielleicht so ein bisschen, die Bibel warnt ja überall vor so einer Art des Glaubens. Das erinnert so ein bisschen an den Seemann, an das Gleichnis. Und zwar an die Körner, ja, oder den Erdboden, der die Körner empfängt, aber da wachsen Disteln und Unkraut drüber. Und das vergleicht Jesus ja mit dem Wohlstand oder der Sorge. Also das ist nicht der Lebensentwurf und das ist nicht der Platz, den Gott im Leben einnehmen sollte. Gott zeigt hier sehr eindrücklich als Warnung für uns heute, ihn nicht so zu behandeln. Das geht nach hinten los. Das Leben liegt schneller in Trümmern, als wir denken. Er lässt sich von uns nicht benutzen, wie wir das gerne möchten. Gott ist nicht jemand, den man einfach hervorholen kann, wo und wann man will und über den man die Kontrolle hat und über den man verfügt, wie über ein Ding. Nein, Gott ist der, dem man sich unterwerfen muss. Das, was das Volk hier nicht tat. Sie fragen ihn an keiner Stelle, sollen wir in diesen Krieg ziehen? Ist die Zeit gekommen? Hätten sie es mal gemacht? Es gibt Stellen, später auch im Buch Samuel, da ist das heilsam, dass sie das taten. Ja, der Gegenentwurf, der sieht ganz anders aus, den uns die Bibel vorstellt. Das ist nämlich der, dass wir uns Gott so unterwerfen, dass wir seinen Sohn höher achten als uns. Und all das, unseren Wohlstand und all das, was wir haben und unsere Sorgen, ihm unterordnen und auf ihn werfen und ihm zur Verfügung stellen, das, was er uns im Leben gerade gibt. Dass, wenn wir Sorgen haben, wir natürlich zu ihm kommen, aber auch wissen, dass diese am Ende seiner Herrlichkeit dienen können und uns gar nicht so sehr dagegen wehren und dagegen ankämpfen, sondern eher darum kämpfen, an ihm festzuhalten. Oder wenn du Wohlstand und Reichtum erreicht hast, dann ist es etwas, womit du Gott dienen kannst. Egal was, egal wie viel. Und wenn es ein bisschen ist, damit kannst du ihm dienen. Du kannst es mit anderen teilen. Du kannst aber auch, ja, abgeben, das, was du nicht brauchst. Beides möglich. Ja, das will ich jetzt gar nicht werten. Die einen können das sicherlich so machen und die anderen so. Wenn dein Herz dran hängt, gib's besser weg. Also der Gegenentwurf ist der, dass wir ihm unterordnen. Und das ist der Punkt 1. Gott ist kein Glücksbringer, über den wir verfügen. Ich komme zum zweiten Punkt und damit gehen wir jetzt ins Kapitel 5. Ich lese erstmal die Verse 1 bis 5. Die markieren nämlich den nächsten Punkt. Jetzt haben ja die Philister die Lade genommen und jetzt schreibt Gott seine Geschichte abseits seines Volkes weiter. Als die Philister die Lade Gottes weggenommen hatten, brachten sie sie von Eben-Eser nach Aschdod. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon auf. Und als die Aschdoditer am nächsten Tag früh aufstanden und in das Haus Dagons kamen, siehe, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Und als sie sich am Morgen des nächsten Tages früh aufmachten, siehe, da lag Dagon wieder auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und zwar lag der Kopf Dagons und seine Hände abgehauen auf der Schwelle, nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in das Haus Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf den heutigen Tag. Also zuerst mal muss man klären, was haben die eigentlich vor? Warum schmelzen sie die Lade nicht zum Beispiel ein? Die war ja mit Gold, ne? Warum nutzen sie das nicht und füllen sie ihre Reichtümer auf? Also das, was die hier tun, ist eine symbolische Handlung. Dem begegnen wir öfter im Alten Testament. Auch zum Beispiel, als die Babylonier den Tempelschatz ausgeräumt haben, haben sie im Grunde das wiederum ihren Göttern zur Verfügung gestellt und ihren Königen und haben damit mehr oder weniger symbolisiert, also dieser Gott ist jetzt unterlegen. Und in diesem Fall ist das der Gott der Hebräer, der ist ihrem Dagon in ihren Augen unterlegen. Und der muss jetzt in diesen Tempel einziehen, aber ohne eine Anbetung zu erfahren. Der ist gedemütigt. In ihren Augen ist das eine demütigende Geste gegenüber Gott. Mein zweiter Punkt ist mit diesem Text, Gott unterwirft sich aber keinen Götzen, er wird sie vielmehr richten. Also wenn die Philister auch mit dieser Geste sowas sagen wie, ja seht mal diesen Gott, wie schwach der ist und wie stark unser Dagon ist, so kehrt Gott dieses Bild eigentlich um. Er demonstriert hier nämlich seine Macht. In ihrem Weltbild ist es ja so, dass im Grunde der Gott, der die größere Stärke hat, auch sein Volk militärisch am weitesten voranbringt. Also wenn man seinen Gott auf der Seite hat und der stärker ist, wird man militärisch siegen. Das ist ja hier nicht passiert. Die Hebräer haben ja verloren. Also sagen sie, Dagon ist größer, stärker. Bitte, da habt das. Jetzt kann man ja leicht zu der Annahme kommen, ach, das ist ja ein überholtes Weltbild, ne? Wer denkt denn heute noch so? Also wir in Deutschland haben ja weder, ist mir bekannt, dass wir irgendwo Tempel errichten für irgendwelche Götzen, ja, wo jetzt die Leute hinpilgern und wo Priester stehen, wie man es damals hatte, noch dass man jetzt, wenn man militärisch irgendwo eine Auseinandersetzung hat oder irgendwas, dass man dann irgendwelche Götter mitnimmt aus anderen Ländern. Das scheint überholt zu sein. So ganz ist es das aber nicht. Wir haben nämlich heute immer noch was Ähnliches bei uns verankert, in unserem Weltbild. Es sind keine Götter mehr. Aber auch heute noch versprechen sich die Menschen von gewissen Dingen Sicherheit, Wohlstand und all das, was sie auch von ihren Göttern damals erwartet haben. Nur, dass man diesen Göttern keinen Namen mehr gibt wie Dagon. Die heißen heute anders. Und das kann man ganz einfach herausfinden, indem man die Leute fragt, also was glaubst du, wer ist dafür zuständig, dass du Sicherheit und Wohlstand und Frieden hast? Und das, was dann kommt, ist eigentlich der Gott, der dahinter steht im Weltbild. Also die Philister hätten gesagt, ja Dagon, ist doch klar. Heute ist die Antwort wahrscheinlich anders. Ja, wenn man so ins letzte Jahrhundert guckt, dann hätten die Leute im letzten Jahrhundert wahrscheinlich geantwortet, das werden uns schon die Wissenschaften machen. Also wenn wir wissen wollen, wie wollen wir zu Wohlstand und Frieden und Gesundheit und Sicherheit kommen, da haben wir die Wissenschaften und unsere Technologie. Das wird uns weiterbringen. Das war so Aufbruch 20. Jahrhundert. Gott war im 19. Jahrhundert ja für die meisten Theologen eh tot, den haben sie begraben. Aber da musste jetzt was Neues kommen. Und so waren die Leute ziemlich euphorisch und haben viel Energie reingesteckt in die Wissenschaften und in den Fortschritt der Technologie. Und da haben sie darauf vertraut. Ja, wenn wir das weitertreiben, wird es der Menschheit besser gehen. Kommen wir zu neuen Größen, die wir vorher nicht hatten. Aber da gab es viele Rückschläge. Also so wahrscheinlich die interessanteste Technologie, die man damals entwickelt hat, das war, man hat sich die Kraft der Atome kleinsten Teile zur Nutze gemacht. Aber das ging auch nach hinten los. Ne? Das hat immer zwei Seiten gehabt. Das konnte man dazu nutzen, günstig Energie zu produzieren, aber es ging dann auch dahin, dass man Menschen in Sekunden vernichtet hat. Als die Amerikaner die Bomben abwarfen. Es war zweischneidig. Und so ist das Vertrauen weggegangen. Und wenn man heute in die Runde fragen würde, die Leute, frag euch nicht. Ihr würdet wahrscheinlich sagen, ja, das ist unser Gott, der uns das alles gibt. Aber wenn man die Leute heute fragen würde, Mensch, was glaubt ihr denn, was das gibt, da würden die wahrscheinlich nicht mehr Technologie antworten. Vielleicht gibt's noch ein paar gestrige. Aber das, was große Denker vorgesehen haben, der Christen, die gesagt haben, das ist ein Problem, das kommt auf euch zu, liebe Gemeinde, das war Folgendes. Wenn diese Götter verdrängt sind, dann werden viele sagen, das wird sowas in etwa sein wie der Staat. Also der Staat und politische Führer und Experten, Eliten, würden wir sagen, die garantieren uns jetzt, dass wir in Sicherheit und Wohlstand und auch in Frieden leben werden. Die sind da drin Experten. Die werden das schon machen. Ja, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch das zusammenbricht. Also Gott zeigt an dieser Stelle, ja, wie er mit solchen Göttern verfährt. Egal, ob die Dagon heißen oder Technologie oder der Staat. Gott haut denen den Kopf ab. Und die müssen sich vor ihm demütigen. So geht er mit denen um. Kein Götze kann jemals vor Gott bestehen. Wir stehen wahrscheinlich heute in der Schwelle, und das ist immer spannend zu sehen, es sind ja aufregende Zeiten. Also ich komme aus dem Hintergrund, ich bin so in einer Mennonitengemeinde groß geworden. Und da spricht man über viele Themen, aber nicht über Politik. Und wenn ich sage Staat, dann wären die meisten schon raus gewesen und hätten gezuckt. Das ist halt eine Eigenschaft aus der Geschichte einfach, die haben. Das muss man wissen. Die Bibel aber redet über diese Themen und vor allen Dingen im Alten Testament. Und Gott ist nicht so, dass er sich zu dem Lebensbereich der Politik nicht äußert. Und was ich mich manchmal gefragt habe, ist, ich beobachte das auch in den Gemeinden, dass das immer ein immer größeres Thema wird und leider auch viel Spaltung bei diesem Thema hervorgerufen wird. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so. Ich fasse das Eisen trotzdem mal an. Also Gott äußert sich dazu und dann sollten wir nicht dazu schweigen. Politik ist in den seltensten Fällen mit Gottes Wort gedeckt. Also das, was die Leute da tun, gerade wenn es Gottlose sind. Ich habe mich nämlich gefragt, warum ist in den Gemeinden das Thema immer heißer? Werden die Gemeinden jetzt politischer? Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube zu beobachten, dass unser Staat religiöser wird. Und zwar in der Form, dass er in immer mehr Lebensbereiche reindringt, die vorher tabu waren. Also wo unser Glaube uns noch sagt, wie wir zum Beispiel als Väter oder als Mütter oder auch als Kinder zu leben haben, da kommt jetzt ein Staat und sagt, das Modell will ich so nicht mehr. Das ist eine religiöse Handlung. Oder wenn er sagt, so hast du zu reden. Ja, da gibt's ja genug Worte zu, also ob das Gendern ist oder was auch immer. Oder wenn er sagt, so musst du konsumieren, das musst du essen. Das wird immer religiöser, habe ich den Eindruck. Und das wird immer regulierter. Und da können wir Christen uns nicht davor zurückdrängen lassen, vor diesem Götzen, der da entsteht, der in den Köpfen der Leute drin ist. Der ist unserem Gott unterlegen. Und das müssen wir auch so sagen. Und so dürfen wir auch stehen in dieser Welt mit Gottes Wort. Also so wenig wie der Götze Staat bestehen wird, der wird gerichtet. So wenig konnte Dagon bestehen. Der musste sich beugen. Gott hat ihn gedemütigt vor aller Augen. Vor aller Augen. Es ist doch spannend, in was für turbulenten Zeiten wir leben. Und immer dann, wenn turbulente Zeiten in der Geschichte waren, dann hat das immer den Rückschluss darauf gehabt, dass irgendwas im Weltbild sich umstürzt. Also wenn ich unter Christen bin, ist doch das prominenteste Beispiel die Reformation. Die Reformation war doch ein Umsturz des Weltbildes. Da sind alte Götzen und alte Autoritäten mit ihnen in Frage gestellt und teilweise geköpft worden. Und daraus folgt ein 30-jähriger Krieg und das waren turbulente Zeiten. Und wenn wir uns heute in turbulenten Zeiten befinden, dann können wir Christen uns eigentlich nur fragen, welcher Götze soll hier abgelöst werden? Was passiert hier gerade? Und wahrscheinlich sind wir gerade an der Schwelle dazu, dass wir einen neuen Götzen entstehen sehen. Wir dürfen aber im Vertrauen als Christen darauf, wir müssen davor gar keine Angst haben. Christus hat diese Mächte alle unterworfen im Neuen Testament. Ist euch schon mal aufgefallen, dass eine Menge Götzen und falsche Autoritäten Jesus im Prozess gegenüberstanden, geeint? Da stand das römische Großreich mit all seiner militärischen Macht und seinen Regularien und Protz in Form von Pilatus vor ihm. Da standen die religiösen Eliten mit all ihrer Kontrolle über das Volk und all dem, was sie sich da ausgedacht haben mit ihrer falschen Religion, in Form des Synedriums, des Hohen Rates vor ihm. Da standen die kleinen Provinzpolitiker wie Herodes vor ihm und sogar eine demokratische Mehrheit, die ihn verurteilt hat und rief, kreuzigt ihn. Er ist vor keinem dieser Mächte in die Knie gegangen. Sie hatten ein gemeinsames Ziel, ihn für immer aus der Geschichte auszuradieren. Er hat es gebraucht, um sich zu verherrlichen. Das wird er mit jedem Götzen tun. wie Gott sich hier mit Dagon verherrlicht hat, so hat Christus ist doch verherrlicht worden, indem er all diese Mächte entwaffnet hat vor aller Augen. Sie konnten gar nicht bestehen. Er hat sie überwunden. Und am Ende der Tage, das macht die Bibel deutlich, da kommt er und wird über sie triumphieren. Die werden alle in Bausch und Bogen gerichtet und vernichtet werden. Behalten wir das im Kopf, wenn wir an unseren Gott denken. Behalten wir im Hinterkopf, dass er sich eben diesen Götzen nicht unterwirft. So eindrucksvoll, die vielleicht auch auf der Fläche der Geschichte auftauchen mögen. So imposant und groß, so sehr die Menschen sich auch vor ihm beugen. Er wird sie in die Schranken weisen. Ich komme zum dritten Punkt. Das ist der Abschnitt aus Kapitel 5, Vers 6 bis 12, also der Rest dieses Kapitels. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Aschdoditern, und er brachte Verderben über sie, und er schlug sie mit bösen Beulen, Aschdod und sein Gebiet. Und als die Leute von Aschdod sahen, dass es so zuging, sagten sie, die Lade des Gottes Israels soll nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt schwer auf uns und auf unserem Gott Dagon. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sagten, was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Und sie antworteten, lasst die Lade des Gottes Israels nach Gad bringen. Und sie brachten die Lade des Gottes Israels dorthin. Und es geschah, nachdem sie sie dorthin gebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt und es entstand eine große Bestürzung. Denn er schlug die Leute in der Stadt, die Kleinen und Großen, sodass Beulen an ihnen ausbrachen. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron. Und es geschah, als die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die Ekroniter um Hilfe und sagten, sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir hergebracht, um mich und mein Volk zu töten. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sagten, sendet die Lade des Gottes Israels fort, damit sie an ihrem Ort zurückkehrt und mich und mein Volk nicht tötet. Denn es war ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt gekommen. Die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor. Der nächste Punkt ist der, Gott übt seine Herrschaft aus, dieser kann der Mensch sich aber nicht entziehen. Ja, nachdem Gott jetzt die Philister gedemütigt hat und deutlich gemacht hat, dass dieser Dagon keinerlei Schutz bietet, was die Leute auch verstanden haben, macht er sich jetzt daran, das Volk, das Gericht über das Volk zu bringen, über das Volk der Philister. Er straft sie. Also in diesem Text kommt oft das Wort vor, dass die Hand schwer auf ihnen lag, was so viel heißt, also der Autor will uns sagen, Gott handelt hier. Gott ist der, der all diese Plagen auf das Volk bringt, auf das Volk der Philister, um sie in ihre Schranken zu weisen. Gott macht das aber nicht einfach wahllos, er straft nicht alle Philister gleichsam, sondern sie sollen erkennen, dass da, wo die Lade ist, dass dort Gottes Gericht gezielt zuschlägt. Also das ist, er will da eigentlich deutlich machen, das ist hier kein Zufall. Die Strategie der Leute ist dann ja, immer die Bundeslade weiterzuschieben, so ein bisschen in der Hoffnung, wir sind das Problem los, mal gucken, was dann da passiert. Ja, sie versuchen sich so ein bisschen dem Gericht zu entziehen. Und das, was ich so erstaunlich finde an diesem Text und was, glaube ich, auch herauskommt, ist eigentlich, dass dieses Volk in keinem Moment Buße tut. Also anstelle jetzt zu sagen, das war falsch, was wir mit diesem Gott gemacht haben, müssen uns demütigen, ist die Frage, wie werden wir es los, das Problem? Wie kriegen wir es wegverlagert? Wie kriegen wir es möglichst weit weggeschoben? Dieser Haltung begegnen wir oft im Alten Testament. Manchmal ist das so ein bisschen diese Aufschieberei. So, jetzt geht's mir schlecht, aber in Zukunft wird's besser gehen, wenn ich Gott irgendwie vertröste. Zum Beispiel der Pharao, der fährt ja diese Taktik, so nach dem Motto, ach, ich täusche den Mose mal, dann ist die Plage weg. Und dann war es das für mich so. Dann bin ich raus aus der Nummer. Das funktioniert natürlich nicht. Also weder wenn man die Zeit hinauszögert, noch wenn man irgendwie den Ort verlegt. Also Gott irgendwie wegschiebt und den Ort wechselt. Das Spannende ist doch, dass im Alten Testament immer da, wo Gottes Gericht eintrifft, die Leute irgendwie hartherzig bleiben. Ist das schon mal aufgefallen? Da ist ja, wenn das in dem Moment, wo das Gericht da ist, ob das nun bei den Ägyptern ist und dem Pharao, der Pharao bleibt ja völlig hart. Oder als die Israeliten das Land Kanaan erobert, da erfahren wir von einer Frau und ihrer Familie, dass sie umkehrt. Der Rest, aber sie hat schon vorher natürlich sich Gedanken gemacht. Schon vorher, bevor das Gericht da war, hatte sie die Gedanken und hat sich gedacht, dieser Gott, also wenn der mit seinem Volk kommt, dann stelle ich mich besser gut mit denen. Das war ihr vorher schon klar. Aber im Moment des Gerichts, auch als die Leute um Jericho rumzogen und an anderen Städten, als sie sich aufgebaut hatten mit ihren Schlachten, die kamen nicht auf die Idee, dann zu sagen, wir müssen hier Buße tun. Die waren völlig vernagelt. Und das Alte Testament zeigt uns, dass das ein Teil unserer menschlichen Natur ist, diese Tragik eigentlich. Dass der Mensch sich der Herrschaft Gottes versucht zu entziehen. Ja, auch heute besteht diese Gefahr. Auch heute besteht die Gefahr, dass man leugnet, dass Gott der Herrscher dieser Welt ist und damit auch, ja, alles das, was Gott so im Leben einem zufügt, wegdiskutiert. Das geht sogar bis ins Gericht rein. Es gibt eine eindrucksvolle Stelle im Neuen Testament, finde ich, in der Offenbarung. Da wird deutlich, wie vernagelt wir Menschen in unserem Herzen sind, wenn es darum geht, dass Gott handelt und uns eigentlich schon in die Knie gezwungen hat und dennoch keiner Buße tut. Und das ist in der Offenbarung, Kapitel 6, Vers 14 und 17. Das ist das sechste Siegel. Da steht Folgendes. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurde von ihrer Stelle gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbarg sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zornes und wer vermag zu bestehen? Also die Frage ist natürlich rhetorisch am Ende. Keiner kann bestehen, der nicht in Christus ist. Aber was diesen Leuten klar wird, ist, sie bestehen auf keinen Fall. Aber ihre Lösung besteht nicht darin, Gott um Verzeihung zu bitten und Buße zu tun, sondern eher zu sagen, wir kommen irgendwie nochmal drumrum. Weg mit uns, verbergen wir uns. Ja, sie rufen sogar eher die Felsen an als Gott. Das ist eigentlich erschreckend. Und ich höre manchmal die Frage, ob Menschen nicht doch im Angesicht des Gerichtes dann umkehren. Ob sie nicht sagen, na dann bereuen sie. Wenn Gottes Gericht sie trifft, werden sie schon bereuen. Ich glaube, die Bibel zeigt uns überall da, wo das Gericht Gottes eintrifft, das Gegenteil. Wenn es die Flut war. Die Menschen denken gar nicht daran, umzukehren. Und das liegt daran, dass unser Herz nicht richtig tickt von Natur aus. Also mit dem Herzen meine ich, das ist unsere Schaltzentrale, in der unsere Gedanken, unsere Gefühlsregung, all das, was wir verarbeiten und worüber wir nachdenken, ist die Schaltzentrale falsch tickt. Sie ist von der Sünde besetzt. Aber Gott unterwirft sich da nicht einfach dieser Vorstellung und sagt, na gut, dann ziehe ich mein Gericht zurück. Dann lasse ich es bleiben. Das macht er nicht. Gott hat eine andere Idee und einen anderen Plan. Und den deutet er im Alten Testament an. Er schenkt Leuten ein neues Herz. Das macht er im Neuen Testament dann. Die an Jesus Christus glauben, für die ist dann auf einmal Gericht keine Angstvorstellung mehr in dem Sinne, dass sie sagen, wenn das Gericht kommt, ich werde vergehen, sondern es wird eine Freude sein. Also noch ist das Gericht nicht da, Gottes, das Letzte. Und da kann man jetzt im Vorfeld sich natürlich darüber Gedanken machen, wie werde ich da eigentlich reingehen? Wenn Gottes Gericht kommt und diese Welt vergeht und alle Mächte und Elemente dieser Welt in sich zusammenbrechen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Ist ja unfassbar. Wir hatten ja eine eine Flut letztes Jahr in Deutschland, das muss ja Wahnsinn gewesen sein für die Menschen. Was da für Kräfte auf einmal sind und nichts hält mehr, nicht mal mehr das eigene Haus hält. Nicht die Steine und der Beton, das ist alles weg nachher. Und das wird dann ein globales Ereignis sein, dass auf einmal alles weg ist. Die Elemente, alles vergeht. Und jetzt ist die Frage, wenn wir daran denken, was macht das mit uns? Und wenn man ein neues Herz hat, das heißt, an Jesus Christus glaubt und ihn liebt, das ist ein Geschenk Gottes, wenn man so ein Herz hat, dass das tut, dann ist das auf einmal eine Freude, weil er kommt. Ist das nicht mehr die Angst, ich gehe unter, weil ich an diesen Dingen hänge, sondern ich werde gerettet. Das Ganze, möchte ich an dieser Stelle sagen, hat so zwei Aspekte. Wenn du so ein Herz hast, ist das völlig unverdient. Auch da unterwirft sich Gott nicht unseren Vorstellungen, er schuldet das niemandem. Gott ist nicht in unserer Schuld, dir irgendwie so ein Herz zu schenken. Das hat er getan aus Gnade. Dennoch bist du in der Verantwortung, dich heute der Frage zu stellen, auch wenn heute das Gericht nicht ist, aber vielleicht morgen. Wirst du, wie diese Leute, untergehen und wie die Philister sagen, ich schiebe das alles immer auf und diese Gedanken und ich werde das los, irgendwie wird es schon klappen? Oder wirst du sagen, nee, ich freue mich darauf. Wenn du nämlich das Erste tust und sagst, ich komme schon irgendwie drum rum und ich schiebe das auf und irgendwie wird es schon gut gehen, dann sei gewarnt, das geht nach hinten los. Noch niemand ist Gottes Gericht entgangen, wenn er es angewandt hat. Noch niemand. Keiner. Im Hebräerbrief heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet euer Herz nicht. Das ist auch der Aufruf heute. Wenn du heute seine Stimme hörst, durch sein Wort, dann lass dich warnen. Das Gericht kannst du nicht einfach beiseite wischen. Gott wird diese Welt richten. Ich komme zum vierten Punkt. Dazu lesen wir Kapitel 6, die Verse 1 bis 9. Und die Lade des Herrn war 7 Monate im Gebiet der Philister. Und die Philister beriefen die Priester und Wahrsager und sagten, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns erkennen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie antworteten, wenn ihr die Lade des Gottes Israels zurückschicken wollt, so sollt ihr sie nicht leer zurückschicken, sondern ihr müsst ihm auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten. Dann werdet ihr genesen und ihr werdet erkennen, warum seine Hand nicht von euch weicht. Und sie sagten, was ist die Sühnegabe, die wir ihm entrichten sollen? Und sie antworteten, nach der Zahl der Fürsten der Philister, 5 goldene Beulen und 5 goldene Springmäuse. Denn es ist ein und dieselbe Plage über euch allen und euren Fürsten gewesen. Und macht Abbilder von euren Beulen und Abbilder von euren Springmäusen, die das Feld zugrunde gerichtet haben, und gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht lässt er seine Hand leicht werden über euch und über euren Gott und über eurem Land. Warum wollt ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben? Ließen sie sie nicht ziehen, als der Herr ihnen übel mitgespielt hatte? Und sie zogen weg. So macht einen neuen Wagen und nehmt 2 säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen, und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichtet, tut in ein Kästchen an ihrer Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, wenn sie den Weg hinauf in ihr Gebiet nach Bet-Shemesh zugeht, so hat er uns dieses Übel getan. Wenn aber nicht, so erkennen wir, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat. Ein Zufall ist es für uns gewesen. Ja, der nächste Punkt ist so überschrieben. Niemand kann von Natur aus Gottes Wege erkennen. Gott muss sich offenbaren. Ja, im Alten Testament ist kein Ereignis dem Zufall überlassen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Nicht mal die Zeitspanne, interessanterweise, die Gott da verbleibt. Es ist die 7, das wählt er nicht zufällig. Wenn die 7 auftaucht, ist das in der Regel die Zahl, die symbolisiert, dass etwas vollkommen ist. Wie bei der Schöpfung, sie war vollkommen am 7. Tag, der Ruhetag gehört dazu. Und so ist es auch hier. Gott hat nun sein Gericht vollkommen über die Philister verhängt und ist bereit, zurückzukehren. Und so sind sie jetzt dran, Pläne zu schmieden, ohne dass er sagt. Der wirkte am Verborgenen. Erstaunlich ist doch, dass die Philister auch so tolle Geschichtskenntnisse haben. Also Ägypten ist für sie ein ganz präsentes Thema. Das hatten wir schon in Kapitel 4. Die wissen, mit was von Gott sie es zu tun haben. Sie sind jetzt gedemütigt worden als Volk. Und sie sehen das auch zusammen als Volk. Deswegen nehmen sie jetzt die 5 Könige. Philister war so in 5 Provinzen eingeteilt, das Reich. Und sie haben 5 Könige über sich gehabt. Und alle 5 Könige müssen symbolisch diesem Gott jetzt ein Opfer darbringen aus ihrem Wohlstand. Ja, das ist nichts, was ihnen irgendwie fehlt nachher, sondern sie müssen ihm ein Abbild für die Plagen liefern. Ja, Gott hatte sie auf zweifache Art wohl geplagt, wie man es abbilden konnte. Er hatte sie krank werden lassen, viele Leute, mit einer Beulenpest. Und das andere war, ihre Grundversorgung, ihre Nahrung war durch eine Mäuseplage bedroht. Ja, und daraus versprechen sie sich jetzt, ihn wirklich jetzt loszuwerden. Also jetzt wollen wir Gott loswerden, das war dann doch zu viel. Sie werden sich Gott nicht unterwerfen, das möchte ich nochmal betonen. Was aber interessant ist, ist, dass obwohl Gott so klar von Ort zu Ort die Plagen wandern ließ, da wo er war, schwingt ja am Ende unseres Textes immer noch die Frage mit, war es nicht doch ein Zufall? Also die Priester haben im Hinterkopf, das könnte auch alles nur Zufall sein. Das bilden wir uns ein. Und wir Menschen sind ja auch darauf angelegt, gewisse Muster zu erkennen, wo manchmal gar keine Absicht dahinter steht. Das ist so in unserem Gehirn mit verankert. Wir suchen immer nach Mustern und Orientierung. Und die fragen sich auch, war das jetzt ein Zufall? Und das wollen sie herausfinden. Die machen einen Test. Und der Test besteht eben darin, dass sie 2 Mutterkühe nehmen. Die machen 9 Karren und diese Mutterkühe sind es nicht gewohnt, Karren zu ziehen. Und sie bringen die scheinbar so ein bisschen Richtung Grenze und nehmen dann die Kälber wieder mit nach Hause. Und der Instinkt der Mutterkühe würde jetzt sagen, ich muss zu meinem Kalb. Also die fangen dann an so zu muhen und zu rufen und das Kälbchen antwortet dann. Und dann suchen die und gehen dann da in die Richtung. Und der Test wird jetzt daran bestehen, in ihren Augen, war es Zufall oder nicht, wohin gehen die Kühe? Gehen sie zu den Kälbern oder gehen sie ins Land zurück, da wo die Lade hingehört? Ist die Frage hier. So ein Test. Das zeigt schon, wie ratlos wir selbst in einer so klaren Situation, wir Menschen sind, wie Gottes Wege eigentlich konkret aussehen. Gott muss sich offenbaren, damit wir das verstehen. Auch wir heute sind auf Gottes Offenbarung angewiesen. Also wir Menschen von Natur aus haben so unsere Theorien zu allem. Also gibt es die einen, die in allem eher so einen Zufall sehen. Wenn man die Leute heute auf den Straßen fragen würde, sag mal, was glaubst du eigentlich, wie Geschichte, was ist in der Geschichte, gibt es ein Muster? Gibt es wahrscheinlich die sagen, ja, gibt ein Muster. Es wiederholt sich ja immer. Dann gibt es die Nächsten, die sagen würden, nee, alles Zufall, ich erkenne kein Muster. Ne? Auch wenn da vielleicht man sagt, ja, da gibt es aber doch Stränge, die würden sagen, nee, ist eher so zufällig. Andere wiederum würden sagen, doch, doch, da gibt es Geheimbündnisse, die seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, seit Anbeginn der Menschheit die Geschichte lenken und leiten. Und da gibt es die verschiedensten Theorien. Und so deuten die Menschen auch in der Regel ihre Gegenwart verschieden. Wenn man sie fragt, sag mal, heute passiert dir das zufällig? Wie ist das? Dann gibt es die verschiedensten Antworten. Einen sagen, ja, das war jetzt ein dummer Zufall. Der nächste sagt, das war Schicksal. Ja, mir ist das Gute widerfahren, weil in der Vergangenheit habe ich mir irgendwie sowas wie eine Karma aufgebaut oder sowas. Ja, das ist so dann die Vorstellung. Ich kann das beeinflussen, auch mit Blick auf die Zukunft. Ja, da kommen dann so Sätze wie jeder seines eigenen Glückes schmiedet. Also kurzum, es gibt für all das sicherlich Argumente, die die Leute anführen können. Aber am Ende sind sie doch relativ ratlos, Es gibt so kein Konzept, das sich da wirklich durchsetzt in der Masse. Gott gibt uns Christen aber eins, dass er nichts dem Zufall überlässt. Von Anfang an, 7 Monate. Wir werden auch sehen, dass die Kühe genau dahin gehen, wo es ist. Das kommt im nächsten Abschnitt. Aber das sei schon voraus. Diese Ratlosigkeit müssen wir nicht haben. Und das auf mehreren Ebenen. Gott hat sich in der Geschichte offenbart und zeigt uns über unsere komplette Vergangenheit der Menschheit, dass er alles geplant hat und führt und lenkt und leitet. Gott führt diese Geschichte mit einem Ziel voran. Also das Hauptthema von Gottes Geschichte ist sein Sohn und wie er den in die Welt bringt. Man kann ja fragen, warum sind die Dinge, wie sie sind in unserer Welt? Warum hat Gott diese Schöpfung so angeordnet? Warum leben wir Menschen in diesen Zeiten? Der Kolosserbrief gibt uns da eine ziemlich klare Antwort. Schon im 1. Kapitel. Jetzt habe ich vorbeigeblättert. In Kolosser 1, Vers 16, und zwar der 2. Teil, das ist ein kleiner Nebensatz, aber der sagt eigentlich den Sinn und Zweck dieser Welt. Der sagt nämlich Folgendes: Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus Christus ist das Ziel dieser gesamten Schöpfung. Das ist nicht irgendein Notfallplan, den Gott nach dem Sündenfall hatte. Gott hat seine Schöpfung genau so angeordnet, dass sein Sohn deutlich hervortritt und herausragend ist in der gesamten Schöpfung. Ist einmalig. Das ist Gottes großes Ziel gewesen, dieser Welt seinen Sohn zu präsentieren. Und deshalb hat er die Welt so geschaffen, dass es die perfekte, ich sag's mal umgangssprachlich, die perfekte Bühne ist, sowohl die Geschichte als auch die Schöpfung an sich, dass sein Sohn verherrlicht wird. Das hat Gott so gemacht. Das ist also die große Geschichte, die wir sehen können, die Gott erzählt. Und er führt das alles mal auf ein Ende zu, wo sein Sohn strahlend am Ende als Sieger dastehen wird. Das andere ist aber auch das persönliche Leben, in dem wir alle sind. Man kann sich ja fragen, warum passieren mir gewisse Dinge? Und als Christ kann man da die Antwort geben, die uns auch der Römerbrief in Kapitel 8 gibt, dass diese Dinge ein Ziel verfolgen. Gott verfolgt da ein Ziel mit in deinem Leben. Manchmal sind das harte Dinge. Manchmal erzieht Gott uns, sagt uns der Hebräerbrief in Kapitel 12. Da ergreift Gott als ein Vater pädagogische Maßnahmen, würden wir sagen. Da erzieht er uns, weil wir da irgendwie schief geraten sind im Glaubensleben. Da haben wir eine Schieflage erlitten. Vielleicht haben wir ein bisschen falsche Vorstellungen davon, dass wir glauben, es müsste uns immer gut gehen. Und dann entzieht er uns das mal und lehrt uns die Lektion, es muss uns nicht gut gehen. Wir können trotzdem wissen, dass wir gerettet sind. Also Gott hilft uns in seinem Wort, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft einzuordnen. Und da waren die Philister schon in der Gegenwart mit überfordert. Die mussten das ständig austesten. Da wundert es einen nicht, dass Jesus, als er vielleicht mit den Pharisäern konfrontiert war und sie ja unbedingt ein Zeichen forderten, dass er dann von einem gottlosen Geschlecht und einem bösen Geschlecht redet. Jemand, der an die Offenbarung Gottes glaubt, der hat genug Belege dafür, dass das der Fall ist. Der hat eine ganze Geschichte, tausende von Jahren, an Belegen, dass Gott handelt und wirkt in dieser Welt. Der braucht da nicht noch ständig einen Test und einen Versuch. Jesus kam in diese Welt, so sagt uns die Bibel, als die Zeit erfüllt war im Galaterbrief. Wir dürfen die Dinge heute auch einordnen, die um uns geschehen. Auch das möchte ich wieder tun. Wir leben in einer Gesellschaft, das kann ich nicht anders sagen, die ist gerichtsreif. Wir glauben ja immer, das ist alles so recht und billig, wie es hier läuft. Mit dem Wohlstand, dem Studium, dem Frieden. Und aktuell bröckelt das alles so ein bisschen. Wir könnten Gott keinen Vorwurf machen, wenn er das alles einstürzen lässt. Könnten wir nicht. Der hat andere Reiche auch in die Knie gezwungen. Die waren auch gottlos. Dennoch, das dürfen wir Christen aber auch haben, auch das zeigt die Bibel als Fahrplan zwischen seinem ersten und zweiten Kommen, dürfen wir weiter hoffen und beten für unsere Mitmenschen in Deutschland und hier am Ort, wo Gott euch hingestellt hat, dass Gott doch Umkehr schenkt. Gott hat doch auch wunderbar gehandelt vor 500 Jahren, als er die Reformation schenkte. Wie gottlos waren die Menschen. Sie hatten ständig von Gott geredet, aber auf eine gottlose Art und Weise. Sie liebten ihn nicht. Aber er hat sich ihrer erbarmt. Und diese Hoffnung dürfen wir auch haben, dass Gott sich wieder erbarmt über unsere gottlose Gesellschaft. Dass er Umkehr schenkt. Ja, und auch im Persönlichen. Da, wo dir Böses widerfährt und andere dir einreden, du hast vielleicht schlecht gehandelt. Das kann sein, dass Gott dich von einer Sünde wegerziehen will. Das kann passieren. Aber du kannst es auch so sehen, dass du Gott in deinem Leid verherrlichst und ihm weiter dankbar bist. Hiob haben wir heute gelesen. Ist so ein Beispiel. Da kann man weiterhin, auch wenn alle anderen da irgendwo nach Sünde poolen im Leben und sagen, irgendwo muss die doch sein, kann man sagen, die hat ein Christus mir weggenommen. Ja, und ich bin bereit, mich davor Gott zu demütigen. Aber vielleicht ist es auch einfach eine erzieherische Maßnahme oder er verherrlicht sich an meinem Leid, wie er es schon oft getan hat, an großen Leuten. Auch an, vielleicht bei euch in der Gemeinde, ihr seid ja sehr musikalisch, ja, so ein Paul Gerhardt, ne? Könnte man ja nicht sagen, dass das ein Mann war, der nicht bereit wäre, sich zu demütigen. Und dennoch hat er viel Leid in seinem Leben erfahren. Wir können also Gott dankbar sein, dass er sich uns zu erkennen gegeben hat. Wir wären wie die Philister. Wir wären völlig aufgeschmissen und ratlos, was eigentlich hier los wäre. Ich komme zum letzten Punkt. Wir gehen weiter in Kapitel 6 und lesen das bis 7, Vers 1. Und die Männer machten es so und nahmen zwei säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. Und sie stellten die Lade des Herrn auf den Wagen und das Kästchen mit den goldenen Springmäusen und Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Bet-Schemesh. Sie gingen immer auf derselben Straße und brüllten immerfort und wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Pharisäer gingen hinter ihnen her bis zum Gebiet von Bet-Schemesh. Und die von Bet-Schemesh ernteten gerade den Weizen in der Niederung. Und als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, freuten sie sich, sie zu sehen. Und der Wagen kam auf das Feld Joshuas des Bet-Schemechiters und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein. Und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Und die Leviten nahmen die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das daneben stand, in dem die goldenen Gegenstände waren, und stellten sie auf den großen Stein. Und die Männer von Bet-Schemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer. Und die fünf Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an demselben Tag nach Ekron zurück. Dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Sühnegabe entrichteten. Für Ashdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon eine, für Gad eine und für Ekron eine. Und die goldenen Springmäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, von der befestigten Stadt bis zum offenen Dorf. Und Zeuge ist der große Stein Abel, auf den sie die Lade des Herrn stellten, der bis zum heutigen Tag im Feld Joshuas des Bet-Schemeschitas liegt. Und er schlug die Leute von Bet-Schemesh, weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug im Volk 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr das Volk so schwer geschlagen hatte. Und die Leute von Bet-Schemesh sagten, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jearim und sagten, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab, holt sie zu euch hinauf. Und die Männer von Kirjat Jearim kamen und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel und sie heiligten seinen Sohn Eleasa über der Lade des Herrn zu wachen. Der letzte Punkt ist die Frage, die das Volk hier stellt. Wer kann vor Gott bestehen? Wer kann vor Gott bestehen? Gott tritt an dieser Stelle einen Triumphzug an. Das muss man sich ja so vorstellen. Gott voraus, diese Rinder weisen den Weg. Ja, sie rufen nach den Kälbern, aber sie weichen nicht ab von ihrem Weg. Und hinterher, da dackeln die fünf Könige und Fürsten. Gedemütigt. Die müssen da hinterher. Also das ist so ein Brauch gewesen, den man bis in die Antike behalten hat, dass auch wenn so ein Feldherr in Rom reinkam, hat er die anderen Könige durch die Triumphbögen mitgenommen. Hinter sich her. Der hat die ausgestellt, mit anderen Worten. Der hat gezeigt, die hat euch besiegt. Das macht Gott hier. Die hat er besiegt. Die hat er in die Knie gezwungen. Die müssen da hinterher. Die müssen ihm Ehre erweisen. Das ist wie eine Art Exodus, nur ohne Volk. Und dieser ganze Weg, den er geht, der dauert so ungefähr 2 Stunden. Das sind so 10 Kilometer, die den da zurücklegen. Da gehen sie. Und dann kommen sie in einer Stadt an, die hauptsächlich von Leviten bewohnt wurde. Es war eine Levitenstadt. Und da herrscht große Freude. Und der Text zeigt, dass die Freude wohl echt ist. Also die haben sich wirklich gefreut, ihren Gott wieder, symbolisiert durch die Lade, bei sich im Volk haben zu dürfen. Doch das, was sie dann bald feststellen, ist, dass sie sich Gott nicht so einfach nähern können. Gott macht deutlich, dass er derselbe ist. Er ist heilig und seine Regeln gelten weiter. Das hat zur Folge, dass er 70 Mann tötet. Auch da wieder, wir haben dort die Vollkommenheit Gottes an dieser Stelle. Und wenn da immer so eine Zehnerreihe, wir hatten es ja vorher 7 mal 70, ja, immer wenn 7 heißt vollkommen und wenn man das mal 10 nimmt in der Vorstellung, dann bedeutet das immer eigentlich eine riesengroße Vollkommenheit, so kann man sagen. Ne? Also Gott macht deutlich, eigentlich alle. Eigentlich müsstet ihr alle sterben, aber symbolisch sterben hier nur 70. Er macht deutlich, ihr müsst alle tot sein, so wie ihr euch verhaltet. Das ist die Lektion. Und daher fragen die auch, wer kann denn hier noch bestehen? Das verstehen die Leute automatisch. Ja, ist das nicht hart, möchte man fragen, was Gott hier macht, ne? Ist das nicht eine Nummer zu hart? Reagiert Gott hier nicht ein bisschen über? Ist das nicht so, dass Gott hier Leute eigentlich für eine Kleinigkeit bestraft? Ist das nicht eigentlich eine Kleinigkeit? So, ich meine, die waren neugierig, die Lade war da, ne? Dann gucken sie sich die an und dann kommen die dir halt zu nah. Das sind neugierige Menschen. Ja, mit dieser Frage betreten wir das Thema der Heiligkeit Gottes, wenn wir uns diese Frage annähern wollen. Da müssen wir nämlich fragen, was heißt denn das, dass Gott eigentlich heilig ist? Und im Wesentlichen sind das 2 Dinge. Erstens, Gott ist vollkommen rein und sinnlos. Das müssen wir feststellen. Gott ist vollkommen rein und sinnlos. Da ist kein Makel. Wir werden niemals einen Fehler bei ihm finden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Gott ist unabhängig. Und zwar existiert er unabhängig von seiner gesamten Schöpfung und auch von uns Menschen. Und da ist sogar eine Riesenkluft zwischen uns. Die Frage ist eigentlich nicht, reagiert Gott über, sondern wer kann eigentlich vor ihm überhaupt bestehen? Genau die Frage, die die Leute stellen. Wenn wir es mit einem Gott zu tun haben, der vollkommen rein ist, und der unabhängig von uns lebt, egal ob diese Welt existiert oder nicht, und er jetzt auf Sünder trifft, dann ist das, wie wenn Licht in einen dunklen Raum scheint. Also wenn wir alles abdunkeln würden und würden eine Lampe aufstellen, die vermischt sich nicht mit Licht, mit Dunkelheit, das Licht. Da haben wir nicht so eine Mischung, sondern Dunkelheit wird automatisch vernichtet, überall da, wo das Licht hinkommt. Und das ist das, was wir hier treffen. Wenn Gott eigentlich auf Sünder trifft, sind sie zwangsläufig die Unterlegenen und müssten eigentlich sofort sterben und vernichtet werden. Das macht Gott überall im Alten Testament klar. Ich sag noch was, es ist ja heute nicht selbstverständlich, dass Leute glauben, dass wir Sünder sind. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Mensch ganz anders wahrgenommen wird. Menschen werden, das kann man zum Beispiel in der Rechtsprechung sehen, denen werden die eigenen Fehler gar nicht zur Last gelegt. Man sucht den Grund, warum ein Mensch zum Beispiel einen anderen Menschen tötet, in seiner Vergangenheit und in seinem Umfeld. Schuld wird dann schnell irgendwo anders gesucht. Ach, Elternhaus. Das hat versagt. Oder in dem Umfeld konnte ja nichts anderes aus dem werden. Das heißt, man sucht ständig nach Entschuldigung, warum das Problem nicht in ihm selbst verankert ist und in seinem Herzen und in seiner Bosheit. So als wäre Sünde etwas Äußeres, wie wenn ich damit in Berührung komme, dass es mich infiziert und nicht als ob es aus mir heraus sprudelt selbst. Und Jesus macht das sehr deutlich in Matthäus 15, das kommt aus dem Herzen, all diese Dinge, dieses Böse. Aber in unserer Gesellschaft, in unserer Rechtsprechung und überall da, deswegen haben wir auch so eine Armee von Pädagogen, die ständig gucken, dass wir auch alle in den richtigen Umfeldern unterwegs sind und unsere Kinder da möglichst behütet aufwachsen. Ich will gar nicht verurteilen, aber das ist Symptombekämpfung. Ne? Die Ursache liegt ganz woanders, dass ein Mensch einen anderen umhaut oder dass er einem was wegnimmt. Es liegt in seinem Herzen, das Problem. So, und daher ist jeder Mensch, egal, auch wenn er noch die größten Manieren hat und die beste Erziehung genossen hat, das beste Umfeld, müsste er automatisch vergehen, wenn er auf Gott trifft. Automatisch. Der müsste ihn sofort ausradieren, wie das Licht die Finsternis. Ja, aber wie kann man jetzt vor Gott bestehen? Und da weiß das Alte Testament schon mal immer im Voraus, Gott wird eine Lösung schaffen. Gott wird eine Lösung schaffen, und zwar, indem er die Schuld seines Volkes wegschafft. Das Ganze passiert dann im Neuen Testament durch Jesus Christus. Der kommt und stellt sich als makelloses Opfer zwischen die Parteien. Das kann man so sagen. Stellt sich dazwischen. So dass, wenn Gott auf uns blickt, er nicht mehr unsere Schuld in erster Linie bewertet an der Stelle und uns zu Lasten legt, sondern die auf Jesus gelastet hat an Golgatha. Und da rede ich nicht nur von der Sünde aus unserer Vergangenheit und die wir bekannt haben, sondern auch unsere gesamte zukünftige Schuld. Die hat Christus schon getragen. Und in dieser Dankbarkeit dürfen wir leben. Nur so ist die Gemeinschaft nötig, dass wir uns an ihn klammern. Allein aus Gnade macht er das möglich. Allein aus Gnade können wir, wenn wir an Christus hängen, vor ihm bestehen. Sonst wäre es vorbei. Da retten dich auch deine paar frommen Werke nicht. Das will ich nochmal betonen. Da kannst du einen frommen Anstrich machen, wie du willst. Wenn Gott dich anblickt, guckt er dahinter. Und wenn er da nicht dich in Verbindung mit dem Sohn sieht, wirst du vergehen. Da hast du keine Chance. Nur die Gemeinschaft mit seinem Sohn wird dich retten. Und nur so ist es möglich, mit diesem makellosen und heiligen Gott in Berührung zu kommen, indem man selber für makellos befunden wird. Und das schaffst du nicht aus eigener Anstrengung. Das gibt er, wie gesagt, in seinem Sohn und in dem Opfer. Ich komme zum Schluss. Zeit ist auch vorangeschritten. Ihr habt gut durchgehalten. Gott ist weder ein Glücksbringer, noch ist er für uns jemals zu kontrollieren. Er unterwirft sich auch nicht unseren Götzen und den Götzen dieser Zeit. Niemals. Er wird sie, egal wie mächtig sie erscheinen, er wird sie richten und vernichten. Und sie sind ihm gnadenlos unterlegen. Gott übt seine Herrschaft auch über uns Menschen aus und beugt sich nicht unseren Vorstellungen. Er verfährt mit uns, wie er das will. Wir sind auf seine Offenbarung angewiesen. Wer losgelöst von Gott und seiner Offenbarung leben möchte, wird immer ratlos durch diese Welt irren. Auch wenn er glaubt, irgendwo einen Halt gefunden zu haben, das trägt nicht. Niemand kann jemals Gemeinschaft mit diesem Gott haben, diesem heiligen Gott, außer er ist in Jesus Christus und glaubt, dass er ihn gerettet hat. Denn in seinem Sohn hat er all diese Mächte, diese Götzen und all das vernichtet oder wird sie vernichten. Er hat sie gedemütigt und er hat sie unter seiner Kontrolle. Und er gebraucht sie, um diese Welt zu einem Ziel zu führen. In diesem Sinne blicken wir auf Jesus, der unsere Hoffnung ist, für heute und für alle Zeit, bis er kommt. Amen.